ist Radio Österreich und jetzt hat Rapid doch noch den Sack zugemacht und 3:0 gegen den LASK gewonnen. Der LASK damit raus. Europacup-Startplatz für Rapid.
ORF Radio Oberösterreich, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Tote bei Angriff auf Hilfsgüterverteilzentrum in Gaza. Rapid schafft es knapp in den Fußball-Europacup. Am Mikrofon Daniela Nicolai. Im Gazastreifen ist es in der Früh zu einem tödlichen Zwischenfall bei einer Ausgabestelle für Hilfsgüter gekommen. Nach Angaben der Hamas wurden dabei mindestens 31 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet. Nikolaus Wildner berichtet aus Tel Aviv.
Über den tödlichen Vorfall in den frühen Morgenstunden gibt es derzeit unterschiedliche Versionen. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza berichtet von 31 Toten und mindestens 175 Verletzten und gibt der israelischen Armee die Schuld. Diese habe auf eine Menschenmenge bei einem der Verteilzentren für Hilfsgüter bei Rafah gefeuert. Augenzeugen aus Gaza berichten der Nachrichtenagentur AP, israelische Truppen hätten um 3 Uhr früh einen Kilometer von einem Verteilzentrum entfernt eine Menschenmenge zur Rückkehr aufgefordert, da das Zentrum zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen war. Dann sollen Schüsse gefallen sein. Die israelische Armee hat eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt. Die Hamas hat in den vergangenen Tagen der Bevölkerung Gazas gedroht, keine Hilfe der neu eingeführten US-amerikanischen Verteilzentren entgegenzunehmen.
In Polen läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt bei reger Wahlbeteiligung. Rafał Trzaskowski, der liberale proeuropäische Bürgermeister von Warschau, tritt gegen den rechten Nationalisten Karol Nawrocki an. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Fußball jetzt. Hochspannung bis zum Schluss gab es beim Entscheidungsspiel um den Europacup zwischen Rapid und dem LASK. Rapid hat es ganz knapp geschafft durch ein Tor in der Nachspielzeit. Adi Niederkorn.
Ercan Kabra erzielt das Goldtor zum 3:0 in der 95. Minute nach Flanke von links von Guido Burgstaller. Damit der LASK nicht international, sondern die Hütteldorfer zuvor das Tor von Guido Burgstaller in seinem allerletzten Spiel in der 31. Minute. Das 1:0, das 2:0 dann durch Matthias Seidel aus einem Elfmeter nach Foul von Smolcic, Andra Tulovic. Seidel mit etwas Glück, Laval ist zwar noch dort, haut sich aber den Ball ins eigene Tor. Pech für den LASK, ein Schuss von Bello wird von Hedl an die Stange gelenkt. Rapid 3, LASK 0, Rapid damit qualifiziert für die zweite Quali-Runde in der Conference League.
Mit einem Doppelsieg von McLaren hat der Formel 1 Grand Prix von Spanien geendet. Oscar Piastri gewann vor Lando Norris und Charles Leclerc im Ferrari. Es war Piastris 5. Saisonsieg. Die Führung in der Formel 1 Gesamtwertung konnte der Australier damit wieder ausbauen. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Und jetzt zum Wetter.
Vorerst gehen vor allem im östlichen und südlichen Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark zum Teil noch kräftige Regenschauer und Gewitter nieder. Im Laufe des Abends klingen sie hier ab, dafür entstehen im Westen vermehrt Schauer und Gewitter. Morgen im Süden und Osten noch einige Sonnenstunden und von Unterkärnten bis in Südburgenland auch bis zum Abend weitgehend trocken. Sonst aber immer mehr Wolken, in Vorarlberg schon in der Früh etwas Regen und am Nachmittag und am Abend dann im Großteil Österreichs teils intensive Schauer und Gewitter. Von West nach Südost 18 bis 32 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
Radio Oberösterreich.
ORF Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Einen wunderschönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum literarischen Duett. Vernünftige Menschen sind nicht dauernd erwachsen. Sie sind in der Lage, sich ab und zu eine kleine Ausgelassenheit oder Narrheit zu gönnen. Das sagt der österreichische Philosoph und Kulturwissenschaftler Robert Pfaller. Der Kunstuniprofessor hat ein neues Buch geschrieben, wo es um eine der wohl wichtigsten menschlichen Handlungen überhaupt geht. Das Lachen. Das Lachen der Ungetäuschten, die philosophische Würde der Komödie, so der Titel. Ein Buch über das Gelingen des Großartigen, wo es um Lachen, Humor und Komik geht. Im literarischen Duett lassen wir uns heute ganz auf die Welt des Robert Pfaller und sein neues Buch ein und stellen Fragen wie: Was macht eine gute Komödie aus? Nehmen wir uns selbst zu ernst? Und wie kann es gelingen, ein glückliches Leben zu führen? Apropos Lachen. In unserer Rubrik Aufgeblättert sind heute die beiden Kabarettisten und Schauspieler Josef Hader und Alfred Dorfer zu Gast. Mein Name ist Katharina Maurer und ich freue mich auf ein literarisches Duett-Spezial im ORF Radio Oberösterreich. Und wir starten in die heutige Sendung mit einem ganz besonderen Gast. Robert Pfaller zählt zu den bekanntesten Philosophen Österreichs, 1962 in Wien geboren, lehrte er unter anderem an der Universität für angewandte Kunst in Wien und bekleidete zahlreiche Professuren und Gastprofessuren im Ausland, unter anderem in Amsterdam, Berlin, Chicago, Straßburg, Toulouse und Zürich. Derzeit unterrichtet er an der Kunstuniversität Linz. Robert Pfaller gilt als konsequenter Mahner und Ermahner vor der Entmündigung unserer Gesellschaft. Mit seinen klaren, aber auch provokanten Thesen ist er ein gern gesehener Gast bei Radio- und TV-Stationen im In- und Ausland. 2020 erhält Robert Pfaller den Paul-Watzlawick-Ehrenring der Ärztekammer Wien. Ins literarische Duett hat er sein neues Buch mitgebracht, Das Lachen der Ungetäuschten, die philosophische Würde der Komödie, so der Titel. Einen wunderschönen Abend, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind, Robert Pfaller.
Vielen Dank, schönen guten Abend.
Lachen, das ist ja unbestritten, wirkt sich ganz vortrefflich gut auf unsere Psyche, auf unseren Geist, auf unsere Seele, unseren Körper aus. Ist uns das Lachen abhanden gekommen?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die ein bisschen im Alltag verlernt hat, sich komödiantisch zu geben. Also das hat der Soziologe Richard Sennett 1977 bemerkt in seinem Buch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, wo er sagt, uns geht zunehmend abhanden die Fähigkeit, die eigentlich zivilisierte Europäer seit der Renaissance ausgezeichnet hat, nämlich dass sie zwischen ihrem privaten Gebaren und dem Auftreten im öffentlichen Raum einen großen Unterschied machen und dass sie im öffentlichen Raum eine Rolle spielen. Also man zieht sich ein bisschen besser an, man spricht ein bisschen nobler, man gibt sich ein bisschen fröhlicher und heiterer und belästigt die anderen nicht mit seinen Wehwehchen. Und das ist, glaube ich, durch eine Ideologie, die wir seit den 70er Jahren spätestens, vielleicht so nach 1968 uns zu eigen gemacht haben, zerstört worden, die sagt, also sei ganz authentisch, zeig deine Gefühle, mach dich nicht sozusagen zum Kasperl für die anderen, sondern sei halt so traurig, wie du wirklich bist oder glaubst zu sein. Und ich glaube, da geht uns im Umgang miteinander sehr viel Leichtigkeit und Charme verloren. Und es geht uns aber auch, und das ist vielleicht politisch wichtiger, sozusagen die Fähigkeit verloren, politische Bürger zu sein, die sich ungeachtet ihrer individuellen Marotten sozusagen auf ihre gemeinsamen Interessen besinnen können.
Man hat ja so irgendwie den Eindruck, Sie haben gerade von Europa gesprochen, das Lachen bzw. das Öffnen sich quasi im öffentlichen Raum, das Aufeinanderzugehen ja schon kulturell auch sehr unterschiedlich ausgeformt sein kann. Sprechen Sie da jetzt in Ihrem Buch von Österreich?
Ich beobachte sozusagen schon so etwas wie die hegemoniale westliche Kultur. Viele meiner Erfahrungen sind auch zum Beispiel sozusagen durch die Beobachtungen entstanden, die ich in Chicago gemacht habe, als ich dort Gastprofessor war. 1999 war das schon. Aber ich habe damals das Gefühl gehabt, vieles, was dort passiert, wird sehr bald zu uns kommen. Und das hat sich leider auch bewahrheitet. Umgekehrt sehe ich, wenn ich nach Italien fahre oder nach Frankreich, dass dort sich doch noch eine ganz andere Art einer gewissen Liebe zur Form im öffentlichen Leben bewahrt hat und dass dadurch auch der Umgang der Menschen miteinander ein bisschen mehr Leichtigkeit besitzt.
Das Lachen der Ungetäuschten, das impliziert ja, dass man eingeweiht ist, sich nicht täuschen lässt, oder?
Nun, ich glaube, die Komödie hat, und das ist bisher, glaube ich, weniger untersucht worden, eigentlich immer zwei Stadien. Im ersten Stadium einer Komödie versuchen die Helden, andere zu täuschen. Vielleicht aus Not, weil sie mit dem Leben bedroht sind, so wie zum Beispiel in Some Like It Hot, wo Tony Curtis und Jack Lemmon sich als Frauen verkleiden müssen, um vor der Mafia zu flüchten. Und in diesem ersten Stadium ist das Schöne, dass die anderen, die da getäuscht werden, das gerne und arglos aufnehmen und an diese Täuschung glauben oder darauf hereinfallen. Und wir als Zuschauer sind sozusagen die Komplizen dieser Schurken, die da die anderen Narren täuschen. Aber es gibt dann in der Komödie in einem zweiten Stadium eine ganz eigenartige Umkehrung, wo dann die den anderen was vorgespielt haben, plötzlich selber sozusagen dieser Notwendigkeit unterworfen werden und die den anderen vorgespielt haben, zum Beispiel Frauen zu sein, wollen dann am anderen Ende wirklich jemanden, einen Millionär heiraten oder die anderen Liebe vorgespielt haben, sind am Schluss wirklich verliebt und dann lachen wir als Zuschauer über die. Also wir lachen über die zuerst unsere Komplizen waren und dann hat sich plötzlich die Sichtweise der Narren, die an der Oberfläche haftete, als die Ware herausgestellt. Und das ist einerseits für uns sozusagen lehrreich, weil wir damit lernen, über uns selber zu lachen. Und das ist die wichtigste Fähigkeit, die wir im Leben vielleicht als Humor haben können. Andererseits ist das interessant, weil darin auch etwas steckt, was viele Wissenschaften prägt. Also zum Beispiel in der Psychoanalyse kommt es auch darauf an, was die Form war und was man hätte glauben können und nicht, was die Leute gemeint haben. Es kommt immer darauf an, was sie wirklich gesagt haben, was sie wirklich getan haben. Also hat hier auch die naive Betrachtungsweise eigentlich recht gegenüber einer vermeintlich schlauen.
Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Woher wissen wir denn, wann wir lachen müssen? Es funktioniert ja de facto, wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt in einem Theatersaal mit 100 anderen Besucherinnen und Besuchern, dann funktioniert das ja fast oft besser, wie wenn man dann alleine ein Theaterstück oder irgendwie eine Komödie im Fernsehen konsumiert. Ist dieses gemeinschaftliche Lachen erlernt?
Es ist natürlich richtig, dass es so etwas wie Stimmungen gibt. Darum sind zum Beispiel auch Fußballspiele ohne Publikum, wie wir es in Corona oder bei den Mannschaften bestraft worden für Exzesse ihrer Fans, wenn dann diese Spiele vor leeren Kulissen stattfinden, ist man als Fernsehzuschauer irgendwie enttäuscht, dass da jetzt nicht gejubelt und geschrien wird. Nicht? Das ist, glaube ich, sozusagen das Gemeinschaftliche dieser Stimmung, die beim Lachen wichtig ist. Überhaupt aber, glaube ich, ist es wichtig, beim Lachen zu sehen, dass das eigentlich etwas viel Solidarischeres ist, als man oft angenommen hat. Viele Theorien des Humors oder auch der Komödie sagen, naja, da macht man sich lustig über Menschen, die ungeschickt sind, die auf einer Banane ausrutschen und Missgeschicke leiden und es ist eigentlich niederträchtig, dass man da lacht und so. Wenn man aber genau hinschaut, merkt man, die Komödie handelt ja gar nicht von Missgeschicken, sondern die handelt komischerweise ständig vom Gelingen. Also den ungeeignetsten Helden gelingen die erstaunlichsten Sachen und da lacht man. Und da zeigt sich etwas, das der Psychoanalytiker Octave Manoni in den 1960er Jahren sehr schön erkannt hat. Er sagt, im Theater spielen nämlich nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Zuschauer. Die Schauspieler spielen was Lustiges oder Trauriges und die Zuschauer verhalten sich dementsprechend lustig oder traurig und gemeinsam stecken sie sozusagen unter einer Decke und halten eine Illusion aufrecht, so wie wenn es dann noch einen Dritten gäbe, den man jetzt gemeinsam täuschen muss. Und diese dritte Figur ist ganz entscheidend für unser Lachen. Das ist nämlich die Figur, die sozusagen dem Augenschein vertraut, während wir die Schlaueren sind und die aber in bestimmten Situationen dann sehr erstaunt sein müsste. Manoni sagt zum Beispiel, auch bei Theaterpannen kann man das gut sehen, wenn ein Schauspieler einen Toten spielen soll und er liegt auf der Bühne und kriegt ein bisschen Staub in die Nase und muss niesen, dann lachen wir, weil wir uns eigentlich das dumme Gesicht von diesem Dritten vorstellen, implizit, der jetzt sehr erstaunt sein müsste. Und das ist, glaube ich, die Struktur oder die Substanz unserer Erheiterung. Da gibt es sozusagen einen Dritten, für den etwas Unmögliches passiert. Wir wissen, wie es gegangen ist und darum können wir da lachen. Und viele Szenen von Komödien haben so etwas an sich. Also mir ist eingefallen zum Beispiel Sister Act mit Whoopi Goldberg. Da wird eine Nachtclub-Tänzerin in einem Zeugenschutzprogramm in einem Kloster versteckt, weil sie hat irgendeinen Mafia-Mord beobachtet und jetzt versteckt sie die Polizei in einem katholischen Nonnenkloster. Natürlich eignet sie sich als Nonne nicht so besonders, aber sie darf den Chor reformieren, der bis dahin eher dürftig gesungen hat und plötzlich singt der Chor fantastisch. Aber nicht nur das, sondern die Nonnen machen auch Choreografie und tanzen dazu, eigentlich wie Nachtclub-Tänzerinnen. Und das ist natürlich für uns völlig klar, weil wir ja wissen, sozusagen, die sind ja keine Nonnen, aber für jemanden Naiven, der jetzt nur sieht, da tanzen Nonnen ganz unüblich, der müsste jetzt sehr erstaunt sein.
Das, was ja die Komödie oftmals unverdient auch sozusagen über sich ergehen muss, die Kritik, na gut, das ist jetzt intellektuell unterbewertet, na gut, jetzt habe ich mir eine Komödie angeschaut, das ist die leichte Muse, da ist man irgendwie unter den Theatergehern vielleicht nicht ganz ernst genommen, hat die Komödie das verdient?
Also ich glaube, es gibt Komödien, die gehören zum Schlauesten, was unsere Kulturproduktion jemals hervorgebracht hat. Das Seichte hängt eher eben damit zusammen, dass man mit Illusionen zu tun hat, die man durchschaut. Und das verachten wir dann ein bisschen. Das gibt es ja auch im Alltag, wenn man sagt, spiel mir keine Komödie vor, dann meint man, ich durchschaue dein Theater nicht? Und verachtet das deshalb. Aber die Komödie lehrt uns ja eigentlich, sozusagen den Augenschein zu achten. Und es gibt Komödien, die sozusagen in der Art, wie sie damit umgehen, unglaublich klug und schlau sind und wo man als Zuschauer sehr viel intellektuelle Beweglichkeit dazu gewinnt. Also ich denke zum Beispiel an eine der grandiosesten Filmkomödien, die, glaube ich, je gemacht worden sind, 1942, Ernst Lubitsch, To Be or Not To Be. Eine wunderbare Komödie, die dermaßen intelligent ist und sich auf so schlaue Weise über alle Beteiligten lustig macht, dass man, glaube ich, wirklich nicht sagen kann, in der Komödie hätte man es mit etwas Dummem zu tun.
Wenn man es jetzt sozusagen in den Musikbereich denkt, da ist das Pendant die Operette, ja, und die wurde ja auch im Vergleich zur Oper eigentlich fast so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und feiert aber jetzt gemeinsam mit dem Musical eigentlich eine totale Renaissance, liegt total im Trend, ist beim Publikum auch total beliebt. Ist das so ein bisschen auch der Zeit geschuldet, dass jetzt Komödie, Schrägstrich Operette vielleicht ein bisschen mehr im Trend sind als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, wo die Zeit eine andere war?
Es gibt sicherlich seit einigen Jahren eine verdienstvolle Wiederentdeckungstätigkeit. Also in Wien kann ich mich erinnern, Kurt Palm, der Regisseur, hat diese eine Operette, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die auch in Linz aufgeführt wurde, sehr gut wiederentdeckt, wo es eigentlich um wichtige Themen geht wie Kolonialismus und ähnliche Fragen. Und darum, glaube ich, haben verdienstvolle Wiederentdecker hier dazu beigetragen. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob die Musicals und ähnliche Dinge, die jetzt sozusagen massenkulturtauglich sind, aus denselben Gründen im Moment geliebt werden vom Publikum. Bei der Komödie kann ich ja eigentlich keinen Trend im Moment feststellen, sondern die besten Komödien stammen aus den 1930er, 40er bis in die 60er, 70er Jahre und dann ebbt es aber ab und wir haben nur noch einzelne Ausreißer, so wie zum Beispiel vor einigen Jahren schon Bandits von Barry Levinson mit Cate Blanchett, Bruce Willis, Billy Bob Thornton. Also das war nochmal wirklich große Komödie.
Und haben Sie eine Lieblingskomödie, weil Sie jetzt gerade gesagt haben?
Ja, also abgesehen von Ernst Lubitschs To Be or Not To Be, habe ich noch eine aus den 1960er Jahren, Mario Monicelli, Casanova 70 mit Marcello Mastroianni und Virna Lisi in den Hauptrollen. Das ist eine außerordentlich charmante und sehr, sehr witzig gemachte Komödie. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I'm not afraid to die.
Robert Pfeiler, Sie haben einmal gesagt, die Philosophie ist die Kunst des Erstaunens. Die Kunst des Staunens oder des Erstaunens scheint uns im hektischen Alltag oft einmal abhanden zu kommen. Warum ist denn das so?
Das ist natürlich erstens deshalb schon leicht möglich, weil sich zu erstaunen einen Aufwand darstellt, nicht? Also es ist ja weniger Aufwand, wenn man die Dinge so nimmt, wie man gewohnt ist, sie zu nehmen und nicht einen Moment innezuhalten und zu sagen, na muss das wirklich so sein, nicht? Und dazu kommt noch, dass wir ja auch, weil wir in einer Welt leben, die von starken Interessen geprägt werden, sozusagen auch eingeseift werden im Hinblick auf eine bestimmte Weltsicht. Also wenn ich nur daran denke, wie sehr wir in den letzten Jahren sozusagen daran gewöhnt wurden, dass jetzt wahrscheinlich wieder ein Krieg sein muss und dass wir unbedingt aufrüsten müssen, da denke ich mir, da wird es schwer, die Kunst des Erstaunens zu pflegen. Und dabei wäre es eigentlich vollkommen angebracht zu sagen, also seid ihr völlig wahnsinnig, habt ihr noch nie einen Krieg gesehen und habt ihr nicht die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und das wollt ihr wirklich wieder haben und müssen wir nicht alles tun, damit das verhindert wird. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo es, glaube ich, wirklich notwendig wäre, sich gegenwärtig zu erstaunen und daraus auch die politischen Konsequenzen zu ziehen.
Wie schaffen Sie das als Philosoph, sich sozusagen immer dieses Moments des Erstaunens auch gewiss zu sein und diesen auch zu erleben?
Ja, man entwickelt über die Jahre natürlich eine gewisse Berufsroutine, so wie man als Skirennläuferin gewohnt ist, schnell Ski zu fahren, während das anderen schwerfällt. Mit der Zeit kann man es vielleicht ein bisschen besser als am Anfang. Und was natürlich auch dabei hilft, ist die Lektüre philosophischer Klassiker, weil man zumindest aus der Analogie lernen kann. Die haben sich auch über Sachen erstaunt und haben den vorherrschenden Meinungen ihrer Epoche, die vielleicht noch viel monopolartiger waren, das heute zu widersprechen gewagt. Und daran kann man, glaube ich, sowohl technisch etwas lernen, als auch Mut gewinnen.
Sie sind ja seit 2019 Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz. Ich kenne es jetzt noch in Graz, ne? Da hätte ich es an der GEWI, an der Geisteswissenschaft irgendwie angesiedelt gehabt. Welchen Vorteil hat es an der Kunstuniversität, quasi Philosophie zu unterrichten, und was geben Sie Ihren Studierenden gern an die Hand, welche Werkzeuge?
Die Kunstuniversitäten haben insgesamt, glaube ich, seit den 1980er Jahren stark philosophisch aufgerüstet, weil die Kunst so konzeptionell geworden war. Also wenn man an Arbeiten von Joseph Kossuth denkt zum Beispiel, der sich mit Wittgenstein beschäftigt und so weiter. Es war klar, man muss ein bisschen sich mit Philosophie beschäftigen können, um überhaupt diese Kunst, die da jetzt produziert wird, zu verstehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sagen, dass die Philosophie keine einheitliche Wissenschaft ist, so wie die Physik oder die Mathematik, sondern Philosophen werden an irgendeiner anderen Praxis schlau. Das kann die Rechtswissenschaft sein, das kann die Politik sein. In meinem Fall war es hauptsächlich die Kunst. Also meine philosophischen Fragen haben sich im Streit über Kunstfragen entwickelt. Und deshalb wollte ich gerne an eine Kunstuniversität und ich arbeite sehr gern mit Künstlern zusammen, weil ich das Gefühl habe, dass die eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe haben und sofort den Kern eines philosophischen Problems verstehen. Es fehlt ihnen vielleicht mehr an Handwerkszeug oft, aber das kann man ihnen relativ leicht verschaffen. Und dann ist es ganz toll, mit ihnen zu sprechen, weil sie sofort verstehen, was hier der brennende Punkt ist. Ich habe es mir oft so in einem Vergleich verdeutlicht, es ist ein bisschen so, wie wenn man Skirennläufern beibringt, Autorennfahrer zu sein. Die wissen zwar vielleicht nicht, wo der dritte Gang ist, aber sie haben einen fantastischen Blick für die schnellste Linie durch eine Kurve. Und so ist es mir lieber, Skirennläufer zu unterrichten als Fahrschüler.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. When they all should let us be, we'll
crystal. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall.
Das, was zumindest meine subjektive Wahrnehmung ist, irgendwie jagt oder jagen in den vergangenen Jahren eine Hiobsbotschaft die nächste. Wie schätzen Sie die Lage als Philosoph ein? Ist das jetzt sozusagen ein subjektives Empfinden oder ist es tatsächlich so, dass unser Weltbild, unsere Denkweisen auf einem Prüfstand stehen?
Wir haben in Wirklichkeit in den westlichen Gesellschaften etwa seit Mitte der 1980er Jahre eine gewaltige Beraubung erlebt. Man kann das ja in den Zahlen nachlesen, die zum Beispiel Branko Milanovic oder Thomas Piketty vorgelegt haben. Also bis Ende der 1970er Jahre hat in den westlichen Gesellschaften Europas eine keynesianische Wirtschaftspolitik geherrscht, die langsam dazu geführt hat, dass eine wachsende Gleichheit entstanden ist. Und das hat sich seit Mitte der 1980er Jahre durch die neoliberalen Ökonomien vollkommen rückentwickelt und wir haben jetzt wieder Reichtumsunterschiede wie 1930, das, was die Sache sehr gefährlich macht. Ich glaube aber, dass um genau davon abzulenken, weil das ist das eigentliche Kernproblem westlicher Gesellschaften, aber um davon abzulenken, werden wir ständig mit neuen Prioritäten bombardiert. Einmal ist die Sicherheit in Gefahr, da müssen wir alles der Sicherheit opfern, dann ist wieder die Gesundheit in Gefahr, da müssen wir alles der Gesundheit opfern, dann ist wieder die Wirtschaftlichkeit in Gefahr, da müssen wir alles der Kosteneffizienz opfern und so haben wir dauernd irgendwie solche Prioritäten. Und ich glaube, wenn man etwas aus der Philosophie lernen kann, ist, dass man solche teilvernünftigen Prinzipien, die sind ja alle irgendwie vernünftig, weil wir brauchen ja Gesundheit und Sicherheit zum Leben, aber wir leben nicht für die Gesundheit und wir leben nicht für die Sicherheit. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich immer die Frage zu stellen, was ist eigentlich das gute Leben, wofür leben wir eigentlich? Und dann kann man diesen teilvernünftigen Prinzipien den Platz zuweisen, den sie verdienen, weil sonst werden sie selber ganz unvernünftig. Wenn man nur noch alles für die Gesundheit tut, dann ist das nicht einmal gesund und wenn man nur noch alles für die Sicherheit macht, ist das nicht einmal mehr sicher.
Deshalb rufen Sie ja auf zu mehr Lebensfreude und mehr Genuss, oder? Das trifft sich ja sozusagen auch vom Bogen her ganz schön mit dem Lachen. Sind uns diese Fähigkeiten abhanden gekommen und wie können wir sowas wie Lebensfreude und Genuss auch mehr in unser Leben implizieren?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns immer die Frage stellen, was ist eigentlich das gute Leben? Ja, wofür leben wir? Und das ist immer eine Entscheidung. da gibt es nicht ein Wissen, das man in irgendeinem Ratgeber sich holen kann. Und das Bezeichnende daran ist, wenn man sich die Frage nach dem guten Leben stellt, dann kann man diese anderen Sorgen alle eingrenzen und verhindern, dass die unendlich werden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und im Moment leben wir sozusagen auch in einer Umgebung, in einer Art Werbe-Environment, die ständig sagt, jetzt müssen wir noch fitter werden oder noch länger leben oder so irgendwas. Und ich glaube, dass das so wirksam ist und einfährt, rührt daher, dass Menschen zunehmend unter diesem Stress verlernt haben, sich zu fragen, was ist eigentlich für mich ein gutes Leben? Brauche ich das alles? Und muss ich unendlich lang leben? Ich brauche nicht das Leben, damit ich mehr Glück habe, sondern ich brauche das Glück, damit das Leben, das ich habe, besser ist.
Also mehr Selbstverantwortung, mehr auch in sich gehen und mehr sich selbst befragen.
Ja, also Selbstverantwortung ist ein Begriff, den ich da ungern verwende, weil er natürlich in der neoliberalen Ideologie eine wichtige Rolle spielt. Nicht plötzlich waren wir alle Unternehmer unserer selbst und waren für unsere soziale Sicherheit und dafür für unsere Gesundheit selber verantwortlich und für unsere Pension und so weiter. Ich glaube schon, dass wir vielleicht hier stärker einen Moment der Solidarität auch mitbedenken sollten, das ganz entscheidend ist für den Genuss. Denn was mich überrascht hat in der Analyse war, dass Menschen zunächst gar nicht Hedonisten sind. Die wollen nicht dauernd die Lust oder den Genuss, sondern der Genuss hat etwas Abstoßendes an sich. Und das liegt daran, dass wir beim Genuss eigentlich immer eine Grenze überschreiten müssen, die wir sonst respektieren. Also wir müssen einmal mehr Geld ausgeben für eine Party oder wir müssen tanzen, als ob es kein Morgen gäbe. Oder wir müssen Alkohol trinken und riskieren, dass wir am nächsten Tag Kopfweh haben und so weiter. Also es ist immer entweder verschwenderisch oder es kostet Schlaf oder es kostet Geld oder es kostet Nüchternheit und ähnliches. Und das gilt selbst für die allerharmlosesten Beschäftigungen. Wenn wir nur Musik hören oder wenn wir nur spazieren gehen, müssen wir bereit sein, Zeit zu verschwenden. Und wenn wir philosophieren, müssen wir bereit sein, Gedanken zu verschwenden. Und das ist der Grund, weshalb Menschen von sich aus oft zurückschrecken vor dem Genuss. Aber was ihnen hilft, ist die Geselligkeit. Also wenn Freunde kommen, an die Tür klopfen und sagen, so pass auf, Alter, jetzt hast du schon genug gearbeitet, heute, jetzt kommst du mal mit auf ein Bier, weil wir feiern heute irgendwas. Dann hat man sozusagen diese Ermunterung und Ermutigung, die einem hilft, diese natürlichen Schranken zu überwinden. Und dann entsteht ein Moment, wo das Leben für einen da ist. Vorher war man ja für das Leben da, hat Haus gehalten, war brav mit Schlaf und Geld und hat gearbeitet, damit man genug zum Leben hat. Aber dann sozusagen hört man auf, dem Leben zu dienen und in einem bestimmten Moment des Feierns, und das muss jetzt gar nicht, was weiß ich, wie ekstatisch sein, aber in einem bestimmten Moment sagt man so, jetzt ist das Leben eigentlich für mich da und das ist schön. Und das gelingt eher in Geselligkeit als alleine. Und darum glaube ich, ist diese Solidarität der Geselligkeit das Wichtigste, was wir vielleicht ein bisschen vergessen haben. Und wir sind vielleicht sogar im Moment durch diese Ideologie, die sagt, sei ganz du selbst, sogar ein bisschen abgeneigt, solchen Ermunterungen zu folgen, die sagen, jetzt sei kein Spielverderber, jetzt kommst mit, jetzt trinkst auch ein Glas und so weiter. Da sind wir sozusagen ein bisschen asozial geworden durch diese Sehnsucht, ganz wir selbst zu sein.
Ja, schön, dass Sie das in Erinnerung gerufen haben. Lachen, Lebensfreude, ein bisschen mehr Genuss. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer.
time has come and they must go, to play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. Still looking, looking for the summer.
Oberösterreich Kulturzeit, das literarische Duett mit Sabine Weißensteiner und Alex Stelzer.
Ja, und wir wollen jetzt gemeinsam mit unseren beiden Buchexperten Sabine Weißensteiner und Alex Stelzer in Robert Pfallers neues Buch eintauchen. Einen schönen Abend.
Schönen Abend.
Guten Abend.
Das Lachen der Ungetäuschten lautet ja dieser verheißungsvolle Titel. Geht es ja um die Theorie der Komödie. Ist man da sofort reingekippt in dieses Buch oder wie ist sozusagen das Leseerlebnis gewesen?
Ich habe mir ein bisschen gefürchtet, wie wir uns das Buch ausgesucht haben, zu besprechen, habe ich mir gedacht, ui, das ist jetzt eine Aufgabe. War aber dann eigentlich recht positiv überrascht für mich. Ich habe mich sofort zurechtgefunden in dem Buch, habe sofort Kapitel gefunden, die mich total angesprochen haben, weil es geht ja eigentlich um Filme. In Wahrheit durch die Komödie in der Filmgeschichte analysieren, von Lubitsch bis Billy Wilder, also Sachen, die man auch kennt. Ich finde das Kapitel über Sex in the City großartig,
ja,
also, weil ich ja alter, wirklich bekennender Fan von Sex in the City war. Und mir hat das total gut gefallen, diese Analyse. Und insofern, und ich finde, das ist großartig. Und ich tue da jedem empfehlen, sich einfach die Kapitel rauszusuchen, wo man sich angesprochen fühlt. Und es ist easy zum Lesen, keine Angst. Natürlich gibt es ein paar Begrifflichkeiten, wo man sich denkt, ups, da kenne ich mich jetzt nicht ganz genau aus. Aber ich glaube, das spielt auch nicht wirklich eine große Rolle.
Es ist einfach ein Buch, in das man wirklich gut reinfallen kann, was bei Pfaller meistens so ist. Das geht einfach gut, ja. Also keine Angst davor, das kann man lesen. Es ist auch lesenswert. Es macht ja so einen Spaß, ja. Also mir hat es ja mit den Screwball-Komödien richtig in die Vergangenheit gebindet und geht immer noch. Weil ich habe mir dann das eine oder andere auf DVD rausgesucht und habe mir gedacht, das ist einfach so super. Und er kann es einfach, ja, wie er mit Humor umgeht, ja, wie er da hinkommt, sein Weg zur Komödie, ist einfach, das macht einfach wirklich richtig Spaß, ja. Und es sind trotzdem die Dinge drinnen, die einen ein bisschen zum Weiterdenken anregen. Auch seine Hinweise auf die Literatur und was er liebt und es macht wirklich Vergnügen.
Was ja ganz spannend ist, ich habe dann sofort an Theaterkomödien gedacht und eben, es geht ja eigentlich um Komödien, die im Film, im Kino, im Fernsehen waren, wo sich ja jeder damit eigentlich identifizieren kann.
Das ist ja eigentlich das Spannende dran, weil mir ja eigentlich jeder von uns oder jeder Leser, der da reinschaut, wird ganz viele Sachen erkennen, die er schon gesehen hat,
genau,
und die er sich erinnern kann. Ich finde ja, ich meine, wie gesagt, diese Billy Wilder-Analysen immer wieder, die eingeflochten sind, ich finde das so großartig. Ja. Und es ist unglaublich. Und man muss ja sogar beim Buch selber, habe ich manchmal lachen müssen, weil ich diese Analysen einfach so toll finde. Und ich denke mir, das ist wirklich Philosophie für jede Frau, jeder Mann. Ich brauche jetzt nicht wahnsinniges Vorwissen. Eigentlich genügt es, diese Filme einmal sich kurz in Erinnerung zu rufen oder vielleicht sie sogar mal anschauen, ja? Wenn man nur einen DVD-Player hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Menschen gibt oder sonst streamen, aber wie gesagt, ich finde es großartig.
Und man schaut ja dann auch ganz anders, finde ich, weil wie mir das rausgesucht habe, habe ich dann geschaut, wann lache ich, ja, warum lache ich, was ist es eigentlich, das ist ja eigentlich auch sein Thema, ja, was bringt uns zum Lachen? Und das ist das Spannende dran, weil man es eh viel zu wenig dann eigentlich dazu.
Was ist ein Witz, ja?
Das ist wirklich witzig.
Ist es ein Witz, wenn ich mich über einen Dritten lustig mache, also zu zweit, oder was ist ein legitimer
ist er böse,
Witz, was ist ein böser Witz, also ich finde das großartig. Und wie gesagt, es hat ja so, ich finde, das ist ja nicht nur Philosophie, es ist ja ein bisschen Psychoanalyse.
Was er ja immer wieder hat.
Bezug zur Psychoanalyse. Er hinterfragt dann auch manchmal seinen eigenen, also ich habe meinen eigenen Humor hinterfragt. Warum lache ich, wann lache ich, wieso lache ich auch über, warum lache ich, kann ich über wen lachen, dem ein Missgeschick passiert. Zum Beispiel, das ist ja auch drin ein Thema, ja. Weil es gibt ja, es ist ja viel auf das aufgebaut, ne? Und ich finde, das ist spannend. Also ich habe das dann auch ganz, ich habe das heute in der Früh dann nochmal über Lubitsch gelesen. Lubitsch war ja zum Beispiel total, er war nur erfolgreich mit Komödien, ja. Und hat einen Film, glaube ich, hat er probiert,
aber ernsthaft nicht funktioniert.
Es hat nicht funktioniert, ja. Es hat, der hat nur Komödien, also, auch selbst über Themen wie Faschismus und so weiter, das hat nur über Komödie funktioniert. Und da ist halt dieses Buch wahnsinnig anregend, sich auch weiter, also ich habe mich halt ein bisschen dann man tut sich halt ein bisschen weiter handeln dann.
Robert Pfaller sagt ja auch, dass die Leichtigkeit und der Charme uns ein bisschen abhanden gekommen ist in dem Buch. Bringt das Buch im Umkehrschluss quasi diese Dinge, die vermeintlichen, die uns verloren gegangen sind, wieder zurück beim Lesen?
Man denkt wieder dran, ja. Man überlegt sich, weil charmant und menschlich, ja, aber jetzt so also respektvoll ist, so modern, ja. Früher war man einfach charmant und haben auch manchmal die Kurven anders bei den Gesprächen, ja. Es bringt dann schon zum Nachdenken, wo wollen wir hin und ist das eigentlich klasse, ja, und da kann man da was ändern. Das habe ich auch spannend gefunden und das macht ja Sinn, ja.
Er sagt ja, also, soweit ich das auch jetzt verstanden habe, dass das auch was mit Lebensqualität zu tun hat. Ne? Also diese Leichtigkeit hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun und da bin ich ja ganz seiner Meinung, diese Leichtigkeit, die uns vielleicht auch, ja, wir haben, glaube ich, wirklich, wir sind ein bisschen humorlos geworden, aber ich glaube, das ist auch unserer Zeit geschuldet. Es ist halt momentan halt nicht wirklich viel zum Lachen, ja, sag jetzt einmal, außer man macht sich einen eigenen Spaß. Ja. Ja,
dieser feinsinnige, hintergründige Witz, der ist ein bisschen verloren gegangen. Das fällt ja bei der Literatur auf. Ja. Such einmal was, was jetzt neu erschienen ist, was so ja diesen feinen, humorigen Tucholsky- oder Kästner-Witz hat. Ja. Das gibt es ja kaum. Aber es ist zum Finden. Und er hat wieder so einen Ansatz geliefert.
Robert Pfaller, das Lachen der Ungetäuschten, die philosophische Würde der Komödie, ist im S. Fischer Verlag erschienen.
Radio Oberösterreich Kulturzeit. Das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow. But your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same, same old story from the moment.
wish I could talk. I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, or think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
And all the times that I'm crying, it's hard, but it's harder to ignore it.
You go and make this
day right. I'd agree, but it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Das literarische Duett aufgeblättert.
Heute mit den beiden Kabarettisten und Schauspielern Josef Hader und Alfred Dörfer.
Das lese ich gerade.
Bei mir ist das Echtzeitalter von Tonio Schachinger und ich kipp komplett hinein. Also es geht um eine Schule, die ein Halbinternat ist, und ich war in einer Schule, die ein Internat war, und es gibt einen sehr garstigen Lehrer und ich finde mich in allen wieder. Also für so Menschen wie mich ist das ein Buch und es ist sehr klug geschrieben und so, er hat so einen feinen Humor. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Ich habe jetzt ein Buch gelesen, was ich sehr lustig gefunden habe, nämlich von Herrn Hübel. Das heißt Moralspektakel, und das empfehle ich sehr, weil es halt viele Dinge sehr relativiert, die in gewissen Biotopen überschätzt werden.
Radio Oberösterreich, Kulturzeit, das literarische Duett. Literatur aus Oberösterreich.
Das war ein literarisches Duett-Spezial mit dem österreichischen Philosophen und Kulturwissenschaftler Robert Pfaller und seinem neuen Buch »Das Lachen der Ungetäuschten – Die philosophische Würde der Komödie«. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Im Namen von Tonmeister Erich Kramerbauer darf ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Mein Name ist Katharina Maurer und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Programm von Radio Oberösterreich.
Wind moves upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. I swear in the day summer days among the fields of Arden. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of Arden. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
ORF Radio Oberösterreich, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Für das Blutspenden gelten jetzt neue, erweiterte Regeln. Großbritannien verbietet Einweg-E-Zigaretten. Am Mikrofon Daniela Nicolai. Der Kreis potenzieller Blutspender und Blutspenderinnen wird ausgeweitet. Durch eine neue Regelung können künftig auch Menschen mit bestimmten Autoimmunerkrankungen Blutspenden gehen. Eva Pöttler berichtet.
Generell hofft man beim Steirischen Roten Kreuz, mehr neue Blutspenderinnen und Blutspender durch die Neuerungen gewinnen zu können, beziehungsweise auch Menschen, die man bisher ablehnen musste, wieder zu gewinnen, sagt Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienstes. Sehr groß ist die Gruppe der Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die jetzt spenden dürfen, sagt Christian Steinscherer.
Also kein Ausschlusskriterium ist Hashimoto, das haben wir ganz für Menschen, die Schilddrüsenerkrankung. Und diese Personengruppe darf zum Beispiel ab 1. Juni Blut spenden, wenn natürlich nur ein Organ betroffen ist. Oder Personen mit Schuppenflechte, die dürfen Blut spenden gehen, erstmalig. Und diese neue Zielgruppe, da erhoffen wir uns schon einige Personen, die zu uns kommen.
Wer in einem Tropen- oder Malaria-Gebiet geboren, dort gelebt oder eines besucht hat, kann sich jetzt neu freitesten und Blut spenden. Ältere Blutspenderinnen und Spender können durch die Novelle nicht nur mehr von Ärzten zugelassen werden, sondern auch von den Pflegefachkräften.
Der ehemalige Finanzminister Grasser dürfte kommende Woche seine Haftstrafe in der Justizanstalt Innsbruck antreten. Am 7. Mai wurde ihm die Aufforderung zum Strafantritt zugestellt. Von Gesetzes wegen muss er innerhalb eines Monats danach im Gefängnis eintreffen. Grasser ist in der Buwog-Affäre zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Über den tödlichen Vorfall bei einem Hilfsgüterverteilzentrum in Gaza heute früh herrscht Unklarheit. Nach Angaben der Hamas wurden mehr als 30 Zivilisten getötet, als israelische Soldaten in die Menschenmenge schossen. Israels Armee hat den Zwischenfall untersucht und weist die Vorwürfe zurück.